Das ist ein großes Vorrecht, dass wir dich anbeten dürfen. Und es ist eine große Freude, dich anbeten zu dürfen. Und wir danken dir, dass du da bist. Du thronst im Lobpreis deines Volkes. Und wir danken dir, dass du ein lebendiger Gott bist, der zu uns redet, der sich uns offenbart und der uns auch Weisung gibt für unser Leben. Gute Weisung zum Besten für uns. So danken wir dir jetzt auch für dein Wort. Amen. Ja, ich möchte jetzt gerne aus dem Römerbrief ein paar Verse lesen, aus dem 8. Kapitel, die Verse 14 bis 17. Römer Kapitel 8, die Verse 14 bis 17. Da heißt es nach der Elberfelder Übersetzung: Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Ihr Lieben, es gehört zu den größten und wichtigsten Offenbarungen für uns im Zusammenhang mit Gott, dass Gott Vater ist. Ihr Lieben, es gibt keine größere Offenbarung über Gott, als dass er Vater ist. Und die ganze Bibel hindurch nimmt diese Offenbarung immer mehr und mehr zu und findet dann ihren Höhepunkt in den Aussagen und in meinem Auftreten Jesu, der uns ja Gott offenbart als Vater wie kein anderer. Und obwohl das zu den wichtigsten Offenbarungen gehört, dass wir Gott als Vater anbeten dürfen und verehren dürfen, so ist es gerade genau dieses Thema, das am stärksten auch angegriffen ist, sogar im Leben von vielen Christen, von uns, dass wir oft wirklich ein Problem damit haben, in manchen Situationen unseres Lebens zu verstehen, dass Gott Vater ist und was das bedeutet. Es ist nicht immer einfach, auch als Christen, diese Wahrheit zu leben, dass Gott wirklich Vater ist. Und deswegen ist es notwendig, dass wir uns auch immer wieder von Gott diese Offenbarung vertiefen lassen in unserem Herzen. Nun, dass wir überhaupt Gott als einen Vater verstehen dürfen und verstehen können und er uns als solcher offenbar wird, dahinter steckt ein Prozess, in den uns Gott mit hineinnimmt. Das ist eine Offenbarung, die einen ganz bestimmten Beginn hat, die aber das ganze Leben hindurch sich zieht, dass wir mehr und mehr eintauchen in dieses Verständnis, dass Gott Vater ist. Aber es beginnt zunächst einmal mit einem bestimmten Prozess. Und dieser Prozess wird hier im Römer 8 von Vers 14 bis 17 sehr schön deutlich gemacht. Und zwar, es beginnt damit, dass der Heilige Geist ein Werk tut in uns. Und dieses Werk, das er tut, das uns dazu bringt, dass wir Gott als Vater erkennen können, das ist hier beschrieben, indem der Apostel Paulus hier sagt: Durch das Werk des Heiligen Geistes werden wir in den Stand der Sohnschaft versetzt. Ihr Lieben, das ist eine Aussage, die von so großer Bedeutung ist, dass wir das gar nicht unterschätzen können. Also das erste Werk, das Gott an uns tut, durch die Wiedergeburt, wir werden zu einem neuen Leben geboren, ist, dass wir durch diese Geburtsphase zu Söhnen und Töchtern dieses lebendigen Gottes werden. Wir werden in den Stand einer Sohnschaft versetzt. Da sind natürlich jetzt die Frauen mit hineingenommen. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt dafür, dass wir, wenn wir jetzt Söhne geworden sind, Töchter geworden sind, das öffnet uns das Verständnis, dass Gott Vater ist. Ihr Lieben, ohne dass wir Söhne und Töchter geworden sind, können wir Gott nicht als Vater verstehen. Deswegen ist es auch fast nicht möglich, dass wir Menschen, die nicht Jesus aufgenommen haben in ihr Leben, die nicht dieses neue Leben empfangen haben, nicht diese Sohnschaft empfangen haben, dass wir diesen Menschen irgendwie die Liebe Gottes nahebringen könnten. Die Menschen, die nicht in der Sohnschaft sind, haben 1000 Argumente, warum Gott nicht Vater ist. Man braucht nur hineinschauen in das Leben von Menschen, in die schrecklichen Dinge, die Menschen erleben, in die Kriege und in die Hungersnöte und Katastrophen und was es alles in der Welt gibt. Und man hat 1000 Gründe zu sagen, wo ist denn ein liebender Gott? Wo ist denn ein Gott, der Vater genannt werden könnte? Es ist nicht möglich, wirklich in der Tiefe zu verstehen, dass Gott Vater ist, wenn man nicht zuerst zu einem Sohn Gottes gemacht wurde, zu einer Tochter Gottes gemacht wurde. Und ihr Lieben, in der Luther-Übersetzung, wenn ihr diese Stelle hier aufschlagt, dann werdet ihr sehen, dass am Anfang hier heißt es, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Gottes Kinder. Das Wort Kind ist hier eine Übersetzung, die nicht genau und präzise und scharf genug ausdrückt, worum es hier geht. Die Elberfelder macht das hier wörtlicher und sagt Söhne, so steht es auch in dem griechischen Text. Kinder, das kommt zwar auch vor, aber wisst ihr, Kind, das hat in der Bibel einen Zusammenhang, wenn wir als Kinder bezeichnet werden, dann hat das mehr den Zusammenhang, dass dargestellt wird, es ist so wichtig, dass wir wie Kinder werden, die so vertrauensvoll ihrem Gott sozusagen vertrauen, einen kindlichen Glauben, ein kindliches Vertrauen zu Gott haben. Das ist also, das hat etwas zu tun mit unserer Herzenshaltung Gott gegenüber. Aber wenn das Neue Testament von Sohn spricht, von Sohnschaft, den Geist der Sohnschaft, dann ist damit nicht nur eine Herzenshaltung gemeint, sondern ein Stand, in den wir versetzt worden sind. Wir sind neue Menschen geworden. Und dieser neue Mensch durch den Geist Gottes, durch die Wiedergeburt, dass wir Jesus aufgenommen haben, dieser neue Stand, in den wir hineinversetzt worden sind, nennt die Bibel Sohn. Wir werden eingesetzt in den Stand des Sohnes. Ihr Lieben, wenn ihr das Gleichnis von den beiden Söhnen vor euch habt, wie Jesus über dieses Gleichnis redet, von dem jüngeren Sohn, der von zu Hause weggeht und das ganze Erbe, das er bekommen hat, verschleudert und dann wieder zurückkommt, und der ältere Sohn, der immer zu Hause ist. Der jüngere Sohn, der hat seine Sohnschaft aufs Spiel gesetzt. Und wie er zurückkommt und Buße tut, da kommt er zum Vater und traut sich nicht einmal mehr zu sagen, Vater, nimm mich wieder zurück als Sohn. Ich bin schon zufrieden, wenn du mich als Knecht aufnimmst, als Arbeiter. Und was tut der Vater? Er nimmt ihn und setzt ihn ein in die Sohnschaft wieder. Ihr Lieben, das zeigt auch, was Sünde eigentlich ist. Sünde ist, wenn wir getrennt werden vom Vater als Söhne. Das heißt, wir haben einen Verlust der Sohnschaft. Und Christ werden heißt eingesetzt werden in einen Stand. In einen Stand, den die Bibel sozusagen mit Sohnschaft deutlich macht. Und dieser Text hier zeigt ja auch, was das Gegenteil von Söhnen ist. Darum geht es hier ja, Das Gegenteil ist ein Knecht. Wir haben nicht einen knechtischen Geist empfangen, sondern einen Geist der Sohnschaft empfangen. Das ist hier der Unterschied, ja? Darum ist es wichtig, dass das Wort Sohn, so, oder Tochter, das ist das Pendant dazu natürlich, dass wir das auch in der richtigen Weise verstehen. Nun, wenn in der Bibel über Knechte steht, nur dass wir das nicht missverstehen, gibt es zwei Bedeutungsinhalte, die je nach der Stelle, in der es vorkommt, wir dann auch verstehen müssen. Der Knecht wird in der Bibel Alten und Neuen Testamentes auf der einen Seite als etwas total Positives bezeichnet und auf der anderen Seite in anderen Stellen als etwas Negatives. Und das müssen wir jetzt hier unterscheiden, damit wir hier nicht da in Schwierigkeiten kommen mit diesem Text hier. Also positiv meint der Knecht einfach, der Knecht ist jemand, der Gott total hingegeben ist, der total von Gott abhängig ist, der einen Auftrag bekommen hat. Ihr kennt diese Gleichnisse von Jesus auch, wo er seine Knechte sozusagen, also Gleichnisse über die Knechte, seine Knechte, das sind seine Untergebenen, das sind diejenigen, die zu ihm gehören, die nun in seinem Auftrag etwas tun sollen. Etwas vermehren, was ihnen gegeben wurde und so weiter. Ja? Im Alten Testament werden die Propheten Knechte genannt. Das ist nicht negativ gemeint, sondern das ist positiv. Das ist eine Auszeichnung. Das heißt, sie sind Abgesandte von Gott, die nun auch etwas bewirken sollen. Auch Volk Israel wird als Knecht bezeichnet. Ja? Paulus bezeichnet sich, sagt Paulus, ein Knecht Jesu Christi. Das ist alles positiv gemeint, ja. Wo es darum geht zu sagen, ich verstehe mich als jemand, der abgesandt ist von Gott wie ein Bote und der nun einen Auftrag zu erfüllen hat. Aber es gibt auch dieses negative Knechtschaft. Und von der ist hier die Rede. Wenn wir dieses Wort versehen, Knecht oder Knechtschaft, vor allem im Neuen Testament, dann sehen wir es in dem Zusammenhang, wo es heißt, die Knechtschaft der Sünde, die Knechtschaft der Mächte der Finsternis, die Knechtschaft unter dem Joch des Gesetzes. Da ist es gemeint in einem ganz negativen Sinne, dass wir sozusagen unterdrückt werden, unterjocht werden, dass wir gebunden werden, dass wir nicht frei sein, dass wir in einem Gefängnis sind. Und von dieser Art von Knechtschaft sind wir befreit durch die Wiedergeburt, dass wir in die Sohnschaft hineinversetzt worden sind. Wir sind nun frei von jeder Knechtschaft. Wir sind nun als Söhne und nur als Söhne und Töchter sind wir nun frei von der Knechtschaft der Sünde. Die Sünde darf nicht mehr über uns regieren, weil in Jesus ist sie gebrochen. Und er hat uns die Befähigung dazu ergeben. Wir sind jetzt frei von der Knechtschaft der Mächte der Finsternis. Sie sind gebrochen in Jesus. Wir sind jetzt frei auch von dem Sklaverei, wie es in der Bibel auch heißt, des Gesetzes. Das Gesetz an und für sich, also die Gebote Gottes sind nicht verkehrt. Aber sie können auch zu einer Knechtschaft führen, so in dem Sinne, dass wenn du nicht die Gebote erfüllst, wirst du nicht gerettet. Diese Art von Werksgerechtigkeit, in der ja viele des Volkes Israel auch drinnen stehen und steckten und auch heute noch und auch Christen manchmal drinnen sind, dass das Gesetz, also die Gebote Gottes wie zu einer Knechtschaft werden, die, wenn du es nicht erfüllst, dann bist du sozusagen nicht gerettet, so in diesem Zusammenhang. Und Jesus und Paulus sagt hier, wir sind von dieser Knechtschaft befreit, denn diese Knechtschaft, worin immer sie besteht, löst Angst aus. Die Folge der Knechtschaft ist Angst. Ich habe Angst vor einem Gott, der mich dauernd straft. Eine Angst vor dem Gott, wo ich nicht weiß, ob ich jemals genug für ihn tue. Angst vor den finsteren Mächten. Angst vor der Sünde, dass sie mich ständig unterdrückt und so weiter. Und hier sagt Paulus, wir sind frei geworden und haben diesen Stand der Sohnschaft erlangt. Aber das ist nur nebenbei. Das, was ich eigentlich betonen möchte, ist, dass wir verstehen, wir haben überhaupt erst einen Zugang zu dem Bild Gottes als Vater, wenn wir zuerst zu Söhnen gemacht worden sind. Es ist sehr wichtig. Wenn man zu jemandem, der nicht Sohn ist, über Gott als Vater redet, redet man zu jemand, der farbenblind ist, der sieht es nicht, der kann es nicht erkennen. Sehr wichtig, die Sohnschaft lässt uns sehen, wer der Vater ist. Die Sohnschaft lässt uns sehen, wie er uns sieht. Die Sohnschaft lässt uns sehen, worin sich seine Vaterschaft äußert. Denn der Vater offenbart sich den Söhnen und Töchtern. Und darum ist es so wichtig, dass wir in diesem Stand sind, dass wir dieses neue Leben, das ist ein Stand, ja, bekommen haben. Und der hat natürlich eine ganze Reihe auch von Auswirkungen in unserem Leben. Und dasselbe wird auch, vielleicht kannst du das auch noch aufschlagen, das ist in Galater 4, in Galater 4 von Vers 4 an, vor allem dann 5 und 6, da ist dieses Wort: Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, unter Gesetz, damit er die loskaufte, die unter Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Also dieselbe Bedeutung noch einmal hier. Und dann heißt es weiter: Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unseren Herzen, den Geist der Sohnschaft, wie es in Römer 8 steht, der da ruft: Abba, Vater. Der Geist der Sohnschaft, noch einmal, ruft: Abba. Wir brauchen den Geist der Sohnschaft, damit wir Gott als diesen liebenden Vater verstehen können. Und jetzt geht's weiter. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Und jetzt kommt die nächste Aussage. Wenn aber Sohn, so auch Erbe. Ihr Lieben, das ist etwas ganz Außergewöhnliches. Ich kann das gar nicht anders sagen. Mir ist das selber auch so bewusst geworden in der Beschäftigung mit diesen Texten. Immer wieder, wenn von Sohnschaft die Rede ist, davon, dass wir, man kann es auch sagen, Kinder Gottes, aber Sohn und Tochter ist noch präziser, weil es einen Stand ausdrückt. Wenn davon die Rede ist, dann wird oft davon die Rede, die Söhne und die Töchter sind Erben. Das kennzeichnet Söhne und Töchter. Das unterscheidet sie auch von solchen, die zwar Geschöpfe Gottes sind, so sind wir ja alle, aber nicht Söhne und Töchter. Das Erbe Gottes erben die Söhne und die Töchter, nicht andere. Und wir haben wahrscheinlich gar nicht eine Ahnung, was das bedeutet, dass wir gewürdigt sind durch diesen Stand der Sohnschaft, dass wir das Erbe des Vaters bekommen. Ihr Lieben, in diesem Gleichnis, das ich schon angedeutet habe, von dem Vater und den beiden Söhnen, wird das ja auch zum Ausdruck gebracht. Da kommt das Erbe vor, nicht wahr? Der jüngere Sohn möchte das Erbe des Vaters. Es geht um das Erbe. Und am Ende dann, wie der ältere Sohn sich beschwert bei dem Vater, dass er so diesen jüngeren Sohn, der alles vergeudet hat und verlottert hat sozusagen, nun wieder als Sohn aufgenommen wurde, sagt der Vater zum älteren Sohn: Mein lieber Sohn, alles, was mein ist, ist auch dein. Was regst du dich auf? Das ist Vaterschaft. Du warst die ganze Zeit bei mir, sagt er. Und alles, was mein ist, das ist dein. Das ist das Erbe der Sohnschaft. Also eine größere Aussage als die gibt es ja gar nicht. Und so finden wir es auch in der Heiligen Schrift an verschiedenen Stellen, dass uns sozusagen als Söhnen und Töchtern, als Ausdruck der Vaterschaft Gottes, das ist Ausdruck des Vaterherzens Gottes, dass er seinen Kindern, dass er seinen Söhnen und Töchtern, dass er ein Erbe austeilt. Dieses Erbe, das ist das Größte, was wir uns überhaupt vorstellen können. Wir können uns nicht einmal vorstellen, wie groß dieses Erbe ist. Und das schenkt uns Gott, weil wir Söhne und Töchter geworden sind. Ihr Lieben, und wenn von dieser Erbschaft die Rede ist, im Neuen Testament, dann merken wir das immer in einer zweifachen Weise, dass auch ausgesprochen wird, so wie viele andere Dinge. Wenn es um das Erbe geht, dann redet das Neue Testament auf der einen Seite von einem Erbe, das wir jetzt schon angetreten haben, an dem wir jetzt schon Anteil haben, aber es redet auch, und sehr oft sogar, von einem Erbe, das noch in der Zukunft liegt. Ein Erbe, das noch nicht offenbar ist. Ein Erbe, das erst offenbart werden wird in der Zukunft. Und dieses Erbe, das in der Zukunft noch offenbart werden wird, das wir jetzt schon Anteil haben, das ist unvorstellbar. Es ist unvorstellbar, das Erbe, auf das wir zugehen, wenn wir Söhne des Vaters sind. Ihr Lieben, dazu braucht man, muss man ein Sohn werden, um dem offenbar zu werden. Nur die Söhne und die Töchter haben die Offenbarung, uns ist ein Erbe zugesagt, das geht über jeden Verstand hinaus. Über jeden Verstand. Ihr Lieben, und von diesem Erbe, das uns in der Zukunft auf uns wartet, können wir jetzt schon anteilsmäßig, sozusagen wie ein Angeld, zeichenhaft aus diesem Erbe schöpfen. Als ein Zeichen dafür, dass es im Himmel eine Vollendung gibt, dieser Erbschaft. Dieses Erbe, das wird im Neuen Testament in verschiedenartiger Weise zum Ausdruck gebracht. Am besten ist es ausgebracht auch mit einem anderen Wort, nämlich Fülle. Und es wird zum Beispiel im Zusammenhang mit Jesus gesagt, dass in ihm die Fülle, der ganzen Gottheit, die ganze Fülle Gottheit wohnt. Und dann sagt der Apostel, und an dieser Fülle habt ihr jetzt schon Anteil. Die Fülle Gottes, die Vollendung, der volle Reichtum Gottes wird uns angeboten. Alles, was sozusagen Gott in seiner Fülle, in seiner Allmacht, in seiner Größe, in seiner Herrlichkeit, in seiner Schönheit seinen Kindern bieten kann, das wird er uns bieten und das haben wir jetzt schon als ein Angeld und wir werden das noch in einer ganz anderen Weise sozusagen noch bekommen. Wir werden das alles noch ererben, auch in der Zukunft. Und dieses Wort erben, das kommt in verschiedenen Zusammenhängen vor. Ihr werdet das Reich Gottes ererben. Das ist auch ein Ererben. Das heißt, die Fülle des Reiches Gottes. Die Fülle dessen, was es heißt, unter der Königsherrschaft Gottes zu stehen. Das ist Fülle. Und das bewirkt, das ist jetzt schon da. In der Vollmacht, wo wir Anteil haben. In der Autorität, durch die wir Anteil haben. In der Weisheit Gottes, in der wir jetzt schon Anteil haben. In der Kraft Gottes, in der wir jetzt schon Anteil haben. Aber was wird das alles sein, ihr Lieben, wenn wir einmal diese Fülle erleben? Und Paulus macht das sehr bewusst, dass er die Christen immer wieder hinweist auf das, was noch kommt. Nicht nur auf das, was jetzt ist. Obwohl er im Heute und Hier lebt und sagt, es ist wichtig, dass wir aus dieser Fülle jetzt schon Anteil haben. Aber das ist nur ein Bruchstück von dem. Das ist nur ein kleines Teil von dem, was auf euch wartet. Und ihr Lieben, schlagen wir vielleicht das auch auf. 1. Petrus, Kapitel 1. 1. Petrus, Kapitel 1. Und zwar die Verse 3 bis 5. 1. Petrus 1, Verse 3 bis 5, da heißt es: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Und jetzt kommt's. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Ihr Lieben, das müsst ihr uns zu Halleluja-Stürmen ausrufen lassen. Das ist unglaublich, was hier über das Erbe steht. Und dieses Erbe gehört den Söhnen. Und dieses Erbe das wird uns sozusagen nur vermittelt, wenn wir in diesen Stand der Sohnschaft versetzt sind und dadurch eine Offenbarung über den Vater haben. Ihr Lieben, was ist das für ein Vater, der uns eine solche Fülle gibt? Ein unbeflecktes, unverwelkliches. Es wird nicht kaputt gehen. Es ist jetzt schon aufbewahrt. Und es wird eines Tages offenbart werden, sodass wir darin in der Fülle Gottes für alle Ewigkeit leben. Ihr Lieben, was Größeres gibt es nicht. Und jetzt schon haben wir Anteil daran. Und deswegen sagt der Apostel Paulus, auch in Römer Kapitel 8, er sagt, ich halte dafür, so in diesem Sinne sagt er, dass die Leiden dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen. Im Blick auf die Herrlichkeit, die auf uns wartet, wenn die Söhne Gottes offenbart werden. Das heißt, wenn die Söhne Gottes und die Töchter Gottes in die Fülle dessen eintreten, was ihnen als Erbe angesagt ist. Für Paulus war dieser Blick auf die Zukunft der Motivator, die tragende Kraft, die ihm geholfen hat, durch all die Leiden dieser Tage hindurchzugehen. Was hat denn dieser Mann nicht alles erlitten? Wenn wir in den Korintherbriefen lesen, da gibt es ganze Listen von dem, was dieser Apostel Paulus ertragen hat, erduldet hat. Wie er gesteinigt wurde und wie er knapp am Tod vorbeigegangen ist, wie er geschlagen wurde, verfolgt wurde und. Dieser Mann hätte allen Grund zu sagen, Gott ist kein liebender Vater, sonst hätte er das nicht zugelassen, dass ich so malträtiert werde mein ganzes Leben lang. Das ist doch nicht Zeichen eines guten Vaters. Und genau dieser Mann hatte eine Offenbarung über Gott als Vater, weil er ein Sohn des Vaters geworden ist. Er war früher unter der Sklaverei des Gesetzes und jetzt ist er freigesetzt worden zum Sohn. Und dann ging ihm sozusagen eine Offenbarung auf und gesagt, das Erbe, das mir als Sohn geschenkt ist, ist so unvergleichbar größer, dass das Leiden, in dem ich jetzt stehe, nicht ins Gewicht fällt. Also er vergleicht das. Ja? Und das gibt auch den Söhnen und Töchtern Gottes hier auf dieser Erde auch für uns ein neues Licht. Ihr Lieben, wir alle sind in Situationen, wo es nicht so gut geht, wo wir leiden, wo es Krankheit gibt, wo es Tod gibt, wo es Schmerzen gibt, wo es Unfall gibt, wo etwas daneben geht. Alles Mögliche, Not. Und in diesen Phasen muss sich zeigen, ob wir eine Offenbarung haben von Gott als Vater. Das ist etwas, was zu den größten Offenbarungen gehört, die es überhaupt gibt. Und diese Offenbarung wird uns in unnachahmlicher Weise vermittelt durch Jesus, seinen Sohn. Und Jesus selber sagt das immer wieder auch sehr deutlich, dass er der Sohn des Vaters ist. Und dass er sozusagen, dass in ihm der Vater sichtbar wird. Und es wird auch einmal gefragt, Herr, zeige uns den Vater. Und dann sagt er, ihr braucht nur auf mich schauen, dann seht ihr den Vater. Ihr braucht nur auf mich schauen, dann seht ihr den Vater. Und dann sagt er auch, und ich bin es, an einer anderen Stelle, der den Menschen, den Jüngern, offenbart den Vater. Also es braucht eine Offenbarung. Es braucht eine Offenbarung, wer der Vater ist, wenn wir in die Sohnschaft gekommen sind. Und das heißt, in diese Beziehung zu Jesus, weil er es ist, der uns durch den Heiligen Geist das offenbart, dass Gott unser Vater geworden ist. Ihr Lieben, in Hebräer 1 steht ja dieses herrliche Wort, wo es heißt, ja, Gott hat vor langer Zeit gesprochen durch die Propheten und so weiter. Und jetzt hat er gesprochen durch den Sohn. Und dann beschreibt er diesen Sohn. Und er schreibt, und er ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes. Und er ist der genaue Abdruck seines Wesens. Also wenn wir wissen wollen, wie Gott Vater ist, dann müssen wir auf Jesus schauen. Aber das offenbart uns nur, wenn wir Jesus gehören, wenn wir in diesen Stand der Sohnschaft hineingekommen sind. Lasst mich noch ein paar wenige Schlaglichter setzen auf dieses diese Vaterschaft Gottes im Sinne, wie sich das zeigt. Diese Vaterschaft, worin sie sich äußert, worin wir eine Offenbarung bekommen als Söhne, wenn wir verstehen, dass Gott unser Vater ist. Natürlich, das, was am allermeisten immer wieder über Gott als Vater beschrieben wird, ist zuerst einmal seine unglaublich tiefe, unverdiente Liebe. Der Vater liebt. Das ist ein großer Unterschied zu vielen Religionen. Der Vater, der sich uns offenbart als Vater, dadurch besonnen, ist einer, der liebt. Bedingungslos. Nun, da kann man viele Predigten darüber machen. In Römer 5 zum Beispiel wird diese Liebe des Vaters beschrieben mit zwei Aspekten. Paulus sagt an dieser Stelle, die Liebe des Vaters zeigt sich darin, dass er seine Feinde liebt. Das ist eine andere Qualität von Liebe. Die Freunde kann man gut lieben, ja, aber die Feinde lieben ist nochmal was anderes. Und Gott hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren, schreibt er. Als wir noch gegen ihn waren, als wir ihn noch einen guten alten Mann haben sein lassen, als wir ihn vielleicht sogar mit Füßen getreten haben oder verleugnet haben oder was auch immer, hat uns Gott schon geliebt und hat es nie aufgegeben, uns zu lieben. Und das Zweite, diese Liebe, die vom Vater kommt, ist eine Liebe, die er einen Höhepunkt gefunden hat, hier im Kreuz. Ihr Lieben, dieses Kreuz hier, die Tatsache, dass Jesus als der Sohn des Vaters sich hingegeben hat für uns, das ist das absolute Zentrum und die Höchstaussage, die man über die Liebe des Vaters sagen kann. Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat uns für ihn alle dahingegeben, aus Liebe. Und darum sagt Paulus, nichts in dieser Welt kann mich scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus sichtbar geworden ist. Und er sagt es auch so, nichts in dieser Welt, weder Hohes noch Tiefes, irgendwelche Gewalten, irgendetwas in meinem Leben, was mir passieren könnte, die schlimmsten Dinge nicht in meinem Leben, die er erfahren hat, nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes, die dort sichtbar geworden ist, versteht ihr? Und diesen Blick gewinnen Menschen, die zu Söhnen geworden sind. Menschen, die nicht Söhne, also die nicht durch Jesus und durch den Geist Gottes wiedergeboren sind, die verstehen das nicht. Für die ist das Kreuz Bahnhof. Und daher ist auch die Liebe Gottes für sie Bahnhof. Man bekommt erst einen Eindruck von der wirklichen Liebe des Vaters, wenn man auf das Kreuz blickt. Wenn man in Jesus die Liebe Gottes erfahren hat, die einen rettet für alle Ewigkeit, die einem ein Erbe gibt für alle Ewigkeit. Ihr Lieben, ich habe keine Antwort auf viele Fragen über das, was in dieser Welt alles geschieht. Warum so viele Menschen an Hunger sterben? Warum es so viele Katastrophen gibt? Warum so viel Leid in dieser Welt ist? Aber ihr Lieben, alle diese Fragen sind für mich nicht mehr ein Hindernis, an der Liebe Gottes festzuhalten, die in Jesus offenbart worden ist. Und wenn ich in Fragen komme, gehe ich zurück zum Kreuz und sage einem Gott, der sich so für die Menschheit geopfert hat, dem glaube ich, dass er ein liebender Vater ist, auch wenn ich nicht verstehe, was manches passiert. Versteht ihr? Ich muss nicht eine Erklärung finden dafür. Ich weiß, der Vater im Himmel ist ein liebender Vater und er weiß, was er tut. Er weiß, was er zulässt und so weiter und so weiter. Aber ich muss nicht alles erklärt haben. Diese Liebe des Vaters offenbart sich den Söhnen und sie offenbart sich in dem Kreuz. Und ihr Lieben, etwas, was sozusagen auch für diese Liebe des Vaters, ich sage nur zwei, drei Beispiele, gäbe es ja viele, so besonders wichtig ist und was die Bibel so besonders betont, wenn die Bibel von dem Vater redet, dann redet sie sehr häufig von der Fürsorge des Vaters. Das ist auch ein Teil seiner Liebe, ja. Der Vater ist Gott ist ein Vater, der sich, und jetzt sage ich das ganz bewusst, hundertprozentig um seine Söhne und Töchter kümmert. Und ich frage mich, glaube ich das? In jeder Situation? Oder habe ich da so manchmal auch ein Problem damit? Ob er sich wirklich kümmert um mich? Ihr Lieben, diese Fürsorge Gottes kommt daraus, dass dieser Vater Anteil nimmt an allen Einzelheiten meines Lebens. Das ist unglaublich. In ihn interessiert alles in meinem Leben. Es interessiert ihn, weil er es auch weiß. Lest den 139. Psalm. Von allen Seiten umgibst du mich. Wenn ich stehe oder wache oder liege, du bist immer da, du weißt meine Gedanken von Ferne. Wenn ich etwas auf den Mund führe, weißt du schon, was ich sprechen werde. Du kennst mich durch und durch. Sogar die Haare meines Hauptes sind gezählt bei dir. Gott kennt uns durch und durch und durch und durch und durch. Wir müssen ihm gar nichts erst erklären. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass Gott auch weiß, wessen wir bedürfen. Und wie Jesus das auch sagt, in den Versen, bevor er dann dieses Vaterunser erklärt, wo er ihnen ja auch sagt, ihr sollt Gott Vater nennen. Das ist ja eine der wesentlichen Aussagen hier. Da sagt er vorher zu seinen Jüngern, ihr sollt nicht plappern wie die Heiden. Denn die Heiden machen viel Worte, nämlich mit dem Sinn, sie müssen den Gott, den sie anbeten, erst überzeugen von ihrem Anliegen. Deswegen plappert man so viel, nicht? Wenn ein Kind irgendetwas haben will, dann geht es zu seinen Eltern und redet und redet und redet, um es irgendwie dazu zu bringen, die Eltern, und zu überzeugen, dass sie ihre Bitte erfüllen. Und Gott sagt, aber euer Vater im Himmel, er weiß, wessen ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Das ist der Vater. Und dann sagt Jesus noch einmal, wenn ein irdischer Sohn zu seinem Vater kommt und ihn bittet, um Brot wird ihm doch kein Stein geben. Wenn er ihn bittet um einen Fisch, dann wird ihm doch nicht eine Schlange geben. Und dann sagt Jesus, wenn ihr als Väter, und ihr seid böse Väter, sagt Jesus, also sündige Väter, wenn ihr schon die Bitten eurer Söhne erfüllt, um wie viel mehr wird nicht euer Vater im Himmel eure Bitten erfüllen, so rasch es geht. Für seine Kinder. Seine Söhne und Töchter. Also ihr Lieben, diese Fürsorge, die ist etwas ganz Gewaltiges. Und deswegen hören wir immer wieder, sorget euch nicht, sorget euch nicht. Kapitel 6 des Matthäus-Evangeliums ist ein ganzes Kapitel über das Sorgen und über die Fürsorge Gottes. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch zufallen. Er sorgt ja für euch. Und diese ganzen Vergleiche, die ihr im Kapitel 6, da könnt ihr zu Hause auch durchlesen, dann in diesem Zusammenhang bringt. Und diese Fürsorge, die hat auch etwas zu tun, lasst mich das noch sagen, mit dem, wie soll ich das sagen, mit dem absoluten Ja Gottes zu uns. Er sagt ein Ja zu uns, obwohl wir Sünder sind. Nicht, weil wir Sünder sind, sondern obwohl wir Sünder sind. Sünder, die durch Jesus gerettet sind. Und Paulus sagt auch in Römer 8, das ist überhaupt ein besonderes Kapitel, so gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Das ist das Ja Gottes zu dir. Das rechtfertigt nicht, dass wir sündigen. Aber die Liebe Gottes ist größer als Sünde. John Dawson, kennen vielleicht einige, der ist einer der Väter der, der Jugend mit einer Missionbewegung und so weiter, der hat einmal gesagt, wenn mein Sohn, mein kleines Kind, mein kleiner Sohn in dem Garten ist und dort im Schmutz sich herumtollt und dann ganz dreckig ins Haus hereinkommt und er kommt dann zu mir, na, dann nehme ich einen Schlauch oder Wasser und wasche ihn ab, diesen Dreck von ihm. Und dann sagt er, ich verabscheue den Dreck, aber nicht den Sohn. Das ist ein riesiger Unterschied. Das ist gemeint mit dem Ja. Ich habe ein Ja zu meinem Sohn, auch wenn er das oder jenes tut. Das heißt noch nicht, dass das, was er getan hat, gut ist. Jesus ist ja dafür gestorben, uns abzuwaschen von diesem Dreck. Ich finde das ein wunderbares Bild, um das deutlich zu machen, dieses Ja Gottes. Und das zu dem Fürsorge Gottes gehört vielleicht auch noch dieser eine Gedanke, dass Gott immer über uns gute Gedanken denkt. Gute Gedanken denkt. Ich habe Gedanken des Friedens, in Jeremia heißt es einmal so, ich habe Gedanken des Friedens über euch und nicht Gedanken des Leides. Was uns gut tut, was uns zum Besten sozusagen dienen wird. Lass mich noch eines sagen, ich habe noch mehrere Beispiele, aber ich mache jetzt Schluss. Das Letzte, was ich sagen möchte, unter vielen anderen Beispielen, ist, dass diese Vaterschaft Gottes drückt sich aus in seinem Erbarmen. Oh, ihr Lieben, ich sage euch etwas, dieses Erbarmen, das ist auch etwas völlig Unbegreifliches, wie Gott sich mit uns erbarmen kann, über uns erbarmen kann. Das ist so etwas Kostbares, so etwas, was nur dieser himmlische Vater tun kann. Und das ist etwas, was uns offenbart werden muss, mehr und mehr, dass wir einen Gott des Erbarmens haben. Paulus nennt ihn den Vater der Barmherzigkeit. Ihr Lieben, ihr kennt diese Stelle in Matthäus 9 und Anfang von Kapitel 10, wo es heißt, und als Jesus die Menge sah, da jammerte es ihm. Das heißt, er erbarmte sich über sie, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben, orientierungslos. Und dieses Wort jammerte zeigt etwas über die Grundbedeutung dieses Wortes, was das Erbarmen Gottes ist. Es heißt, wenn man das wörtlich übersetzen würde, heißt es, es jammerte ihn, es drehte sich sein Herz im Leib um. Es drehten sich seine Eingeweide, wenn man es noch genauer sagen will, in seinem Leib um. Das heißt, das ist ein Zeichen, Erbarmen ist das Zeichen von einer tiefsten Betroffenheit über den Zustand der Schafe. Barmherzigkeit ist nicht eine Sache, wo man sozusagen ein Werk der Barmherzigkeit eröffnet und jetzt gibt man ein paar Almosen diesem Werk und diesem Werk, dass halt den Armen geholfen wird. Das kann eine sehr sachliche, rationale Angelegenheit sein. Die Barmherzigkeit Gottes ist nicht etwas Sachliches, er sagt, na, ich muss mich ja auch um die armen Menschen da unten kümmern. Sondern wenn er auf uns schaut, wenn er unseren Zustand sieht, unsere Krankheiten, unsere Sünde, unsere Gebrechlichkeit, unsere Schwachheit, dann dreht es ihm das Herz im Leib um. Können wir das verstehen? Ich kann es nicht verstehen. Ich kann es nur glauben. Das ist der Vater. So eine Offenbarung brauchen wir. Er kümmert sich wirklich um uns. Also Erbarmen ist eine Zuwendung aus einer tiefsten Erschütterung seines Herzens. Es ist ihm in keinster Weise egal, was mit uns ist. Und Erbarmen heißt dann, dass er sich aus dieser Erschütterung seines Herzens uns zuwendet. Das ist Erbarmen. Und damit können wir rechnen, auch wenn wir oft den Eindruck haben, dass es vielleicht so in unserem Leben nicht gerade ist. Ihr Lieben, in 2. Mose 33, da ist ein Gespräch zwischen Mose und Gott, und da sagt Mose zu Gott, zeig mir deine Herrlichkeit. Und dann ist diese wunderbare Situation, wo Gott sich ihm offenbart, ja, das Wort lese ich, das muss man Also 2. Mose 33, Vers 18 und weitere. 2. Mose 33, 18. Er aber sagte, also Mose, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und er antwortete Gott. Und er sagte, ich werde all meine Güte an deinem Angesicht vorübergehen lassen. Und jetzt heißt es, und den Namen Jahwes vor dir ausrufen. Doppelpunkt, was ist der Name? Ich werde gnädig sein, wenn ich gnädig bin, und mich erbarmen, über wen ich mich erbarme. Die Barmherzigkeit Gottes ist etwas so Wichtiges von Teil seines Wesens, dass es sogar seinen Namen ausmacht. Sein Name ist gnädig und barmherzig. Sein Name. Amen. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du ein barmherziger und gnädiger Gott bist und dass du dein Vaterherz uns gerne offenbarst als deinen Kindern. Und ich bitte dich, dass du allen Einflüsterungen des Feindes in unserem Herzen und unseren Ohren wehrst, der uns immer wieder zeigen möchte oder einflüstern möchte, dass du nicht ein guter Vater bist. Wir brauchen noch viel tiefere Offenbarung darüber, als deine Söhne und als deine Töchter, was es bedeutet, deine Söhne zu sein, was damit gemeint ist, was du uns damit geschenkt hast, welches Erbe wir empfangen haben, auf welches Erbe wir zugehen, was wir jetzt schon Anteil daran haben. Und wie sehr du dich als dieser Vater täglich, stündlich, minütlich um uns kümmerst. Denn du kennst unsere Situation durch und durch und es entgeht dir nichts. Danke, dass du dich so offenbart hast und ich bitte dich so sehr, hilf uns in unserem eigenen Leben, dass wir diese Wahrheit besser und besser erkennen und eine immer größere Realität wird. Amen.